Lukas 10, 38 bis 42. Da hat Lukas etwas Interessantes beobachtet und berichtet, beziehungsweise dann aufgeschrieben, was andere ihm weitererzählt haben. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt. Und das soll ihr nicht genommen werden. Liebe Pockhauer und alle anderen, wie geht's eigentlich bei Ihnen so zu Tisch zu? Vielleicht sollte man das nicht so fragen. Tische gibt es ja verschiedene. Den Arbeitstisch mit Kalender und Schreibzeug, Computer und Smartphone. Und dann den Esstisch. Ort der Gemeinschaft, Mahlzeit, Mahlzeit haben. Man kann sich am Tisch zusammensetzen oder auseinandersetzen. Man kann hören und reden oder schweigen oder schreien. Zu Tisch geht's ans Eingemachte. Alles kommt auf den Tisch. Das kann erhellend sein und wohltuend oder auch peinlich und ungenießbar. Und möglicherweise geht es am Tisch nicht nur um das Essen, also um das, was der Mensch isst mit Doppel-S, sondern es wird deutlich, wer der Mensch ist mit einem S. Uns wird so manches aufgetischt und wir tischen anderen so manches auf. Worauf hören wir? Hören wir überhaupt? Hören wir zu? Und was macht das mit uns? Wer sind wir wirklich und wie sind wir wirklich? Woraus leben wir? Woraus beziehen wir unseren Wert? Sind wir ein Produkt unseres Tuns? Oder ruhen wir in uns selbst und wissen uns beschenkt? Das alles und sehr viel mehr kann bei Tisch ganz deutlich werden. Deshalb die Frage, wie geht's bei Ihnen zu Tisch zu? Nein, ich frage nicht weiter, wir sind ja hier nicht zu Hause, oder doch? Wir sind in der Kirche, da sind wir fromm, wir hören und beten. Und zu Hause, da reden und arbeiten wir, aber beten sicher auch. Zum Beispiel vor den Mahlzeiten. Ich weiß nicht, was Sie da so beten. Eines der bekanntesten Tischgebete lautet: Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Wer besonders fromm oder lutherisch ist, sagt die erweiterte Fassung: Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne uns und was du uns aus Gnaden beschert hast. Wer musikalisch ist, der singt es. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Amen, Amen, Amen. Wer ganz musikalisch ist, singt es im Kanon, aber das dürfen wir nicht, da kommen die Viren zu sehr durcheinander, die Aerosole und so. Aber darf ich Ihnen ein Geständnis machen zu diesem Gebet? Ich muss Ihnen gestehen, mein Gehirn und dieses Gebet passen nicht wirklich zueinander. Irgendwas ist hier konfus. Entweder mein Gehirn oder das Gebet. Erstens denke ich, Jesus ist doch hoffentlich nicht nur unser Gast. Er will doch nicht nur eine Gastrolle spielen. Er ist doch vielmehr fester Bestandteil unseres Lebens und immer da, oder? Er wohnt doch in jedem Christen. Er ist doch bei jedem Christen zu Hause und nicht bloß Gast. Und das sogar als Herr, als Chef, der das Sagen hat. Es wäre jedenfalls biblisches Christsein. Jesus nur als Gast, das passt doch nicht, oder? Und noch komischer ist, dass dieser Gast den Gästen das Essen beschert. Gibt es das sonst noch irgendwo? Ich kenne es anders, und zwar so. Dem Gast wird immer beschert. Alles andere wäre verkehrt. Also seit wann trägt denn der Gast das Essen auf? In diesem Gebet spielt Jesus nicht nur die falsche Rolle, die Gastrolle, sondern die Rollen sind auch noch vertauscht. Ich nenne so etwas konfus, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich konfus bin oder ich das einfach nicht richtig verstehe. Konfus geht es jedenfalls hier auch bei diesen beiden Schwestern Martha und Maria zu. Das ist eine ärgerliche Geschichte. Und wenn Sie sich darüber ärgern und vielleicht auch über diesen Abend oder diese Auslegung ärgern, dann könnte es ein Zeichen dafür sein, dass Sie verstanden haben. Aber vielleicht freuen Sie sich auch und Sie sind erleichtert und setzen neue Schwerpunkte, dann hätten Sie es noch tiefer verstanden. Jedenfalls bei Martha und Maria ist Jesus tatsächlich zu Gast. Vermutlich mit seinem ganzen Anhang. Staubbedeckt und müde und hungrig kommen sie im Dorf an. Eine Gastwirtschaft gibt es nicht, dafür Gastfreundschaft. Und so nimmt Martha Jesus und seinen Trupp in ihr Haus auf. Wir lesen im Neuen Testament öfter über diese Frau. Sie wohnt in Bethanien, nahe Jerusalem. Vielleicht ist sie Witwe. Ihr aramäischer Name bedeutet Herrin. Das ist sie auch, Herrin. Sie hat die Zügel in der Hand, sie ist Nummer eins. Im selben Haus wohnt ihre Schwester, Maria, Nummer zwei oder Nummer drei, weiß ich nicht, denn da ist noch der Bruder Lazarus, vermutlich nicht so bei stabilster Gesundheit. Wenn man die biblischen Berichte bei Lukas und bei Johannes über diese beiden Schwestern studiert, stellt man fest, erstens stimmt das überein, was da berichtet wird, und zweitens sind diese Schwestern recht unterschiedlich gestrickt. In beiden Evangelien. Also, Martha war die Chefin, aktiv, initiativ, alles im Griff, das musste flutschen. Sie gab die Anweisungen, die stille Maria machte dann mit oder auch nicht. Gelegentlich hielt sich die Maria etwas merkwürdig oder tat merkwürdige Sachen, bis ins Peinliche, können Sie bei Johannes lesen. Manche warfen ihr Irrationalität vor. Und so ganz einfach war es zwischen diesen beiden Schwestern wohl nicht. Merken wir gleich oder haben Sie längst gemerkt? Dem Johannesevangelium entnehmen wir noch, Jesus war mit diesen drei Geschwistern sehr verbunden. Er liebte sie, und zwar alle drei gleich. Nun also rücken die 13 Männer unangemeldet an und lassen sich im Wohnzimmer nieder und müssen versorgt werden, oder? Komm, Herr Jesu, sei du unser Gast, ich koche dir das Essen, damit du was hast. Ich weiß nicht, ob Martha so gebetet hatte und ob er dieses Gebet erhört hat oder ob er unerhörterweise einfach so kam. Dürfte er zu uns unangemeldet kommen? Oder nur, wenn wir bitten, komm, Herr Jesu, sei du unser Gast, weil es im Augenblick gerade mal passt. Jedenfalls ist er jetzt in Bethanien zu Gast mit seinen Männern. Man kriegt Jesus selten ohne sein Gefolge, bis heute. Das kann lästig und nervig sein und herausfordernd, aber Jesus liebt das so, bis heute. Martha will der Truppe ein ordentliches Essen bescheren und Jesus darf dann sicher das Tischgebet sprechen und segnen, was Martha beschert hat. Das wäre doch seine Rolle als Ehrengast. Ist doch auch bei uns so, oder? Wir tun alles, was wir für richtig halten, was auch sonst. Völlig klar. Und wenn wir fromm sind, dann tun wir alles, was wir für richtig halten, natürlich für Jesus. Und Jesus darf dann und soll das segnen, absegnen, was wir tun. Das ist doch seine Rolle, so als Ehrengast. Die Herren und Herrinnen sind wir. Herr, bitte segne das und das und die und die und den und den. Was soll er nicht alles segnen? Alles, was wir ihm so bescheren, all unsere schönen Bescherungen und Befindlichkeiten. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne uns alles. Mehr braucht's doch nicht, fast. Oder auch, komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, mach schnell, denn wir sind in Hast. Gehen wir zurück zu dem Bericht von Lukas. Supermärkte und Kühltruhen gab es damals noch nicht, also Mehl mahlen, Brot backen, im Garten nach Gemüse graben, vielleicht was schlachten, alles zubereiten, Tische decken und. Sie fängt an zu rotieren und wirbelt das Haus wie so ein Tornado. Lukas berichtet, sie zieht umher, sie richtet die Augen möglichst gleichzeitig nach allen Seiten, sie weiß gar nicht, was sie zuerst machen soll und kriegt bald Krämpfe dabei. Von allen Seiten schreit sie die Arbeit förmlich an. Vielleicht kommt Ihnen sowas bekannt vor. Was tut man nicht alles als guter Bürger und als gute Hausfrau? Und was tut man nicht alles als anständiger Christ? Und natürlich für Jesus, wir wollen ihm schließlich dienen. Und tatsächlich steht hier das erste Mal das Wort Diakonie im Neuen Testament. Diakonie heißt Dienst, Tischdienst. Und Martha ist die Diakonie in Person sozusagen. Diakonisse, Diakonin, Martha im Dienst, im Küchendienst für Jesus. Martha hin und her gerissen, fleißig, tüchtig, dienstbeflissen. Und Maria, die Schwester, die tut nichts. Oder doch? Sie sitzt nur. Als Frau in der Männerrunde. Gegen alle guten Sitten. Sie sitzt also bei Jesus. Zu seinen Füßen. Ihm untergeordnet. Ihm ergeben. Und hört. Weiter nichts. Unerhört. Helfen ihrer Schwester? Auf diese Idee kommt sie gar nicht. Sie ist ganz versunken in Jesus, die Ruhe in Person sozusagen. So eine Unverschämtheit, da kann einem bald die Luft wegbleiben. Martha will Jesus was Ordentliches bescheren und Maria hat das Essen vergessen, sitzt nur da und hört zu und empfängt von Jesus das Wort, das Brot des Lebens, das Gott beschert. Man sieht es förmlich vor sich, wie die Martha angefegt kommt auf 180 mit 180 Sachen. Breitbeinig pflanzt sie sich vor die beiden auf, Arme in den Hüften, und dann spricht sie interessanterweise nicht ihr Schwesterchen Maria an. Um die geht es ja. Der müsste man die Leviten lesen und sie kräftig in den frommen Hintern treten. Macht Martha nicht. Sie wählt den raffinierteren Weg oder die manipulativere Methode. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. In Pockau gibt es das vielleicht nicht. Die Familie sitzt am Tisch und der Vater sagt zur Tochter: Aline, sag doch mal bitte deiner Mutter, dass sie mir endlich wieder Kaffee nachschenken soll. Toll, was? Tolle Ehe und Familie. Ähnlich hier in Bethanien. Martha schaut Maria gar nicht an, würdigt sie keines Blickes, sondern redet stattdessen mit Jesus über diese unmögliche Person. Maria, dieses Frauenzimmer, das da sitzt und faulenzt immer. Hopfen und Malz verloren bei der. Jesus, kriegst du vielleicht noch bei der was auf die Reihe? Und so ganz nebenbei richtet sich Marthas Zorn über ihre Schwester und ihre selbstmitleidige Wut über ihre eigene Arbeitswut auch noch gegen Jesus und gegen Gott. Herr, liegt dir überhaupt nichts dran, kümmert dich das gar nicht, dass meine Schwester mich im Stich lässt, mich allein dienen lässt, sag ihr also wenigstens, dass sie mit Hand anlegt und mich unterstützt, so vom Urtext her. Jetzt ist es endlich mal raus. Ehe sie bescheren kann, muss sie sich erst einmal beschweren über ihre Schwester. Die ist doch völlig aus der Rolle gefallen. Martha weiß nicht, wo ihr der Kopf steht, wie sie ein ordentliches Essen in die vielen Köpfe und Bäuche kriegt. Und Maria, die muss doch völlig geistesabwesend sein. Jedenfalls ist sie küchenabwesend. Ausgerechnet jetzt, wo sie am dringendsten gebraucht würde. Ist nun die Maria konfus oder die Martha? Oder beide oder wie oder was? Martha kriegt die Krise, Maria macht ihr Not. Aber wo liegt die Not eigentlich? Und was wendet die Not? Was wäre notwendig? Jesus, sag doch mal was! Entschuldigung, der sagt die ganze Zeit schon was. Nur Martha kriegt das nicht mit. Weil sie im Krieg ist, mit dem Essen und mit ihrer Schwester und mit sich selbst und jetzt auch noch mit Jesus. Diese Tischgeschichte, ähnlich konfus, finde ich, wie das erwähnte Tischgebet, oder? Komm, Herr Jesus, sei du unser Geist und schimpft Maria, die es dienen verpasst. Amen. Nein, Jesus sagt nicht Amen dazu. Was übrigens eine interessante Frage wäre, würde Jesus zu unseren Gebeten Amen sagen? Also nicht nur zu dem erwähnten Tischgebet, sondern ganz allgemein. Wir beten doch in aller Regel ähnlich wie Martha, nämlich wir sagen Jesus oder Gott, was er unserer Meinung nach endlich mal tun soll, oder? Wir wissen doch längst, was nötig ist, wo es lang geht. Nur Gott oder Jesus scheint schwer vom Begriff zu sein. Er braucht also unsere Ratschläge, er braucht unsere Gebete, die ihn animieren sollen, einzugreifen und durchzugreifen. So ist es doch, oder? Das Schöne ist, Jesus antwortet. Wenn auch anders, als Martha erwartet. Er sagt nicht Amen, Amen, wie sonst manchmal, sondern Martha, Martha. Nein, er singt nicht die Arie, ach so fromm, ach so traut, Martha, Martha, du entschwandest, in dieser berühmten, komischen, romantischen Oper, sondern Jesus geht sehr behutsam vor, sehr liebevoll. Es ist ihm eine Herzensangelegenheit. Und ihm geht es um Marthas Herz. Die braucht nämlich eine Herzenswandlung, sozusagen eine Herzoperation. Martha, Martha, diese Wiederholung sagt, Martha, ich sehe dich und ich achte dich. Ich liebe dich. Mir liegt so viel an dir. Du liegst mir sehr am Herzen, Martha. Und deshalb sage ich dir jetzt etwas Wichtiges. Ich sehe, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Du bist besorgt, du machst dir so viele Gedanken und Kummer, du machst dir so einen Kopf über alles, du bist besorgt, steht da. Kleiner Zwischenkommentar. In Jesus wurde Gott Mensch und sitzt im Wohnzimmer und Martha macht sich Sorgen? Einen ungeeigneteren Moment, sich Sorgen zu machen, kann man sich doch eigentlich nicht vorstellen, oder? Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Das zweite Wort bedeutet, in dir geht es so laut zu, in dir ist so viel Aufruhr, Getümmel, Durcheinander. In dir ist so eine Hektik wegen vieler Dinge und um vieles. Kleiner Kommentar, Jesus ist da, sie liebt ihn, sie will alles für ihn tun, sie reißt sich alle Arme und Beine für ihn aus. Und so lenkt sie ihr Dienst für Jesus von Jesus selbst ab. Die Gegenwart von Jesus wird ihr zur Last statt zur Freude. Hallo? Die Arbeit für Jesus sorgt oder führt zu Sorge und Unruhe und zum Zorn über ihre Schwester und sogar zum Zorn über Jesus, weil er die so gewähren lässt. Was läuft da eigentlich? Und nun gibt Martha Jesus sogar Anweisungen. Sag ihr also, dass sie mir zur Hand geht. Ihrem Schöpfer, der durch sein Wort die Moleküle ihres Körpers zusammenhält, gibt sie Kommandos. Sehen wir, wohin uns unsere Ablenkung von Jesus führen kann? Wir werden besorgt, beunruhigt, wütend auf Gott, erteilen ihm sogar Befehle. Und wir richten unsere Brüder und Schwestern, richten sie nach unseren Maßstäben. Martha sagt, ich koche in der Küche, also hat Martha Maria ebenfalls in der Küche zu kochen. Punkt. Schauen wir noch einmal zu Maria. Die denkt ungefähr so. Martha, wie kannst du in der Küche sein, wenn doch Jesus hier im Wohnzimmer ist? Wir haben noch nicht einmal damit gerechnet, dass er reinschaut. Wir wissen auch gar nicht, ob er nochmal wiederkommt. Maria sagt sich, wenn Jesus will, dass ich in die Küche gehe, gehe ich natürlich. Aber erst, wenn er es sagt. Und mit ihren Augen sagt sie Jesus, es bedeutet so viel für mich, dass du mich hier einfach sein lässt. Und Jesus sagt ihr mit seinem Blick, Maria, es bedeutet mir so viel, dass du hier in meiner Nähe sein möchtest. Wie viele oder wie wenige Christen gibt es, die am liebsten nichts anderes tun würden, als einfach Jesus zu Füßen zu sitzen? Wer kennt das überhaupt? Jesus zu Füßen sitzen und hören, was er sagt. Nicht irgendwas veranstalten, sondern sich umgestalten lassen von ihm. Nicht zuerst ihm sagen, wie wir die Dinge sehen, sondern hören, wie er die Dinge sieht. Nicht ihm sagen, was er tun soll, sondern hören, was er tun will und was er getan haben will und was nicht. Es gibt viele, die für Jesus arbeiten, wenn sein muss, sich sogar tot arbeiten. Aber Jesus sagt, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Du veranstaltest hier ein ganzes Bankett mit 12 Gängen. Ja, das Leben ist wie ein großes Bankett mit so vielen Möglichkeiten. Was kann man da alles aussuchen und machen und tun? Womit kann man da alles beschäftigt sein? 24 Stunden am Tag und wenn es ginge noch viel länger. Aber notwendig ist nur wenig, eigentlich nur eins. Eines ist nötig von Nutzen und stillt die Bedürfnisse. Eines ist dafür erforderlich, sagt Jesus. Maria nämlich hat das Gute, das bessere Teil für sich ausgewählt. Und das soll und wird ihr nicht weggenommen werden. Marthas kaltes oder heißes Buffet ist längst gegessen und vergessen und vergangen. Maria hat ihr Teil immer noch. Sie gab Jesus ihr Herz. Und sie nahm seine Liebe und sein Wort auf, erwiderte seine Liebe. Sie gab Jesus ihr Herz. Und das möchte Jesus auch von uns zuallererst, unser Herz. Mehr als unsere Arbeit für ihn, unseren ganzen Einsatz für ihn. Denn wenn er wirklich unser Herz hat, dann hat er auch alles andere. Alles, wofür wir im Leben arbeiten, können wir verlieren. Unseren Besitz, unsere Arbeit, die Menschen, die wir lieben, unsere Gesundheit, unseren Verstand, alles können wir verlieren, außer eins. Wenn wir unser Herz Jesus gegeben haben, wird er es nie zurückstoßen. Und die Freundschaft mit Jesus bleibt. Die Gemeinschaft mit ihm bleibt. Was er in uns und an uns tun kann, das bleibt. Maria hat das auserwählt, was bleibt. Und so etwas ergibt sich nicht zufällig, sie hat sich entschieden, steht hier. Sie hat das auserwählt, mit Jesus zusammen zu sein. Das war ihre größte Freude. Wissen Sie, was das ist? Liebe. Und die Liebe bleibt. Liebe heißt Gemeinschaft, Freundschaft pflegen. Mit dem anderen einfach zusammen sein zunächst mal. Liebe zu Jesus heißt, mit Jesus zusammen sein. Ihn hören. Mit ihm reden. Und wenn ich vor ihm bin, dann kann ich nur sagen, Herr, hier bin ich, aber alles bist du. Was du nicht an mir, in mir und durch mich tust, ist nichts. Du bist alles. Du gibst alles. Und ich darf empfangen und dann davon weitergeben. Liebe Gemeinde, es kommt nicht zuerst darauf an, dass wir Jesus dienen, sondern dass er uns zuerst dienen kann und darf. Und er hat so wenige, die ihm stille halten, in denen er das bewirken kann, was vor Gott Bestand hat. Die meisten rennen ihm davon, sogar durch das, was sie für ihn tun, jedenfalls angeblich. Denn sie haben es ja meistens selber festgelegt. Er hat es ihnen zwar nicht gesagt, aber es ist ja fromm, es entspricht der Tradition und der Sitte, es entspricht den kirchlichen Dienstvorschriften und den Erwartungen der vielen anderen, also muss es auch richtig und wichtig sein, oder? Jetzt hat uns Corona einen Strich durch unsere vielen, vielen Rechnungen gemacht. Oder Gott, der das zugelassen hat? Ist unsere erste Überlegung, wann wir endlich wieder wie gewohnt weitermachen können? Sind möglichst viele Aktivitäten das Gebot der Stunde? Oder hören wir erstmal von Jesus, was die Stunde geschlagen hat? Wenn ich das richtig beobachte, werden auf der Weltbühne und auch auf Deutschlands Bühne gewisse Kulissen gerade umgeordnet und neu zurechtgeschoben. Was bedeutet das eigentlich? Was ist da der nächste Akt oder der nächste Auftritt? Was hat Jesus vor? Was hat Jesus vor? Und worauf sollte sich die Gemeinde vorbereiten und einstellen? Jesus kommt. Aber da kommt auch noch was vorher, sagt die Bibel. Da kommt noch was vorher. Wie kommen wir da durch? Wo kommen wir hin? Was wäre denn jetzt notwendig? Was wendet die Not? Was bereitet uns auf kommende Nöte wirklich vor? In Bethanien hatten wir eine Martha und eine Maria. Und heute, da kommt vielleicht auf 10.000 Marthas noch eine Maria, fürchte ich. Mit gravierenden Folgen. Möglicherweise werden viele am Ende dem Antichristen dienen statt dem Jesus Christus der Bibel. Und das ohne es zu merken in allerbester Absicht. Nur diejenigen, deren inneren Ohren geöffnet sind, werden die Verführungen erkennen, vor denen Jesus immer wieder warnt. Und nur wer die Stimme des guten Hirten kennt und hört, wird sie von den anderen Stimmen unterscheiden können. Das rechte Wort kommt aus dem Schweigen. Das rechte Handeln aus dem Ruhen. Dem Hörenden nur kann Gott zeigen, wie Segen kommt in unser Tun. Wer will die Freundschaft Jesu haben und zieht sie allem anderen vor? Wer will ihn selbst, nicht nur die Gaben, sitzt nah bei ihm und ist ganz Ohr? Bei wem darf er wirklich regieren, in Liebe und zu jeder Zeit? Bei wem darf er das Leben führen, die Zeit füllen mit Ewigkeit? Maria hat für sich das gute Teil auserwählt. Das wird ihr nicht weggenommen, wofür sie sich entschieden hat. Wofür hast du dich entschieden? Man könnte auch so beten. Komm, Herr Jesus, und nicht nur als Gast. Wir hören jetzt, was du uns zu sagen hast. Oder komm, Herr Jesus, und gib uns dein Wort. Wir hören dir zu und rennen nicht fort. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir meinen es oft gut mit uns selbst, mit anderen und auch mit unserem Einsatz für dich. Aber am Ende kreiseln wir nur und kommen nicht zum Ziel. Du hast uns gelehrt, dass Gott allein gut ist. Wir bringen dir unsere Betriebsamkeit zu Hause, auf Arbeit und auch in der Kirche, die wir oft genug mit einem Mangel an Stille erkaufen. Wir müssen dir bekennen, dass wir unsere Arbeit unser Tun oft wichtiger nehmen als dein Wort. Damit stellen wir uns über dich. Bitte reinige uns von allen toten Werken. Komme mit deinem Schwert des Geistes und scheide in uns alles menschlich-religiöse von dem wahren geistlichen Leben. Danke, dass du zu uns reden willst, zu jedem von uns. Und dass du zuerst uns dienen willst, jedem von uns. Wir klagen dir, dass wir das so wenig in Anspruch nehmen. Hilf uns, zur Stille vor dir zu finden. Segne die Orte der Stille, wo Menschen dich suchen. Auch wenn Menschen hier in die geöffnete Kirche kommen, dass sie dir dort begegnen, dass sie von dir hören, aufgebaut werden. Zu deinen Füßen. Öffne du immer mehr Menschen die Ohren für deine Stimme. Dass auch wieder Propheten aufstehen, die Wegweisendes sagen können in unserer Zeit der verwirrenden Betriebsamkeit und oberflächlichen Geschwätzigkeit. Schenke du ein neues Reden und ein neues Tun, die aus dem Hören deiner Stimme kommen. Schenke und wirke du neuen Hunger nach deinem Wort und bewirke durch deinen Geist, dass wir uns von dir füllen und heil machen lassen. Nicht die Werke unserer Hände sollen uns bestimmen, du sollst es sein. Erbarme dich über uns. Amen. Wir stehen auf zum Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Shalom. Amen.